Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Director Research bei Deloitte Germany. Herzlich willkommen, Herr Börsch.
Hallo, Herr Sonnenschein, freue mich dabei zu sein.
Sehr schön, dass es klappt. Ja, Sie sind studierter und promovierter Ökonom. Auch in den Politikwissenschaften haben Sie eben studiert, promoviert an der LMU in München. Dann waren Sie in Florenz an der European University Institute. Und dann waren Sie Visiting Researcher an der London School of Economics und Warwick University und in SEED. Danach Roland Berger Stationen, Allianz Global und wie gesagt jetzt bei Deloitte. Füllen Sie das gerne nochmal mit etwas Leben, Ihren Werdegang.
Ja, Sie haben die wichtigsten Stationen schon angesprochen, bin Volkswirt und Politologe, habe mich in beiden Fächern tatsächlich vor allem so immer mit der internationalen Dimension von Volkswirtschaft und Politik beschäftigt, also internationale Politik auf der einen Seite, internationale Wirtschaftsbeziehungen auf der anderen Seite. Habe das dann auch in meiner Promotion mir näher angeschaut, ist ja auch schon ein paar Tage her, deswegen schon damals war Globalisierung ein sehr großes Thema, allerdings in einer anderen Richtung, wie es jetzt heute diskutiert wird. Habe dann eine Dissertation über Globalisierung geschrieben und wie es auf Corporate Governance Systeme wirkt. Und habe dann die Uni verlassen. Sie haben es gesagt, bin dann zu Roland Berger gegangen in einer Abteilung, die jetzt vor allem sich darum gekümmert hat, was sind so die Trends im Markt, was ist so der volkswirtschaftliche Rahmen im Markt. Wir haben viel Reden für den Vorstand geschrieben und waren dann natürlich in Projekten dabei, die in irgendeiner Form einen volkswirtschaftlichen Bezug hatten und haben das dann von der Seite betreut. Und dann eben noch eine Weile bei Allianz Global Investors gewesen. Damals hat Allianz Global Investors so einen kleinen Think Tank gegründet, so könnte man das wahrscheinlich nennen, der sich sehr stark mit den Themen Demografie beschäftigt hat. Demografie und was es eigentlich für Ersparnisse und Altersvorsorge bedeutet, auch nach wie vor natürlich ein wichtiges Thema. Und da haben wir uns sehr intensiv angeschaut, was sind die demografischen Trends in der Welt, welche Art von Produkten brauchen Investoren, um fürs Alter vorzusorgen und wie solide sind Rentensysteme eigentlich aufgestellt. Und bin dann 2012, also auch schon vor 8 Jahren, zu Deloitte gekommen, um dann hier eine neue Research-Abteilung aufzubauen.
Genau, und thematisch sind Sie da sehr breit aufgestellt als Leiter der Forschung. Brexit ist da ganz vorne mit dabei als Thema, ne?
Ja, Brexit ist eins der wichtigen Themen. In Corona-Zeiten vergisst man ja auch gerne, dass es noch andere Risiken und Themen gibt. Mhm. Brexit ist sicher eins der Hauptthemen, was uns da schon seit immerhin über 4 Jahren beschäftigt. Wir sind eigentlich so aufgestellt, dass wir einerseits so eher klassische ökonomische Themen behandeln, das heißt Konjunktur, deutsche Konjunktur, europäische Konjunktur, Konjunkturprognosen. In dem Bereich dann natürlich auch Themen wie der Brexit, also Events, die das Potenzial haben, die Volkswirtschaft zu verändern. Im Moment natürlich sehr stark damit beschäftigt, was macht die Covid-19-Krise mit den Volkswirtschaften und was bedeutet es fürs Wachstum. Das ist so ein Bereich, da machen wir auch viele Vorstandsbefragungen, ökonomische Modelle und alles, was dazugehört. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns aber auch sehr stark mit den Trends, die Wirtschaft beschäftigen und da sehr speziell mit dem Thema, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für die Volkswirtschaft, was bedeutet Digitalisierung für den Standort Deutschland, in welche Richtung kann sich das alles entwickeln und was muss da eigentlich getan werden. Und dann noch als Letztes schauen wir uns natürlich auch an, was bedeutet es für die einzelnen Sektoren in der Wirtschaft, weil natürlich die Themen sehr, sehr unterschiedlich sind, ob man sich jetzt eine Autoindustrie anschaut, eine Softwareindustrie oder den Chemiesektor. Also das sind so unsere 3 Ebenen und sagen wir mal die Hauptthemen, mit denen wir uns hier beschäftigen.
Okay, und daneben, das will ich hier auch betonen, noch sind Sie Co-Host eines Podcasts, nämlich dem Future Talk Podcast. Das ist der Deloitte Podcast, den werde ich auch gerne nochmal verlinken hier in den Shownotes. Das ist ein Podcast thematisch etwas breiter aufgestellt, auf jeden Fall als dieser Podcast, aber es gibt einen Überlap. Also gerade Digitalisierung, haben Sie gerade angesprochen, ist da ein großes Thema. Da hatten Sie kürzlich den Lead Economist der Weltbank drin, da war der Titel "Wie digital ist Europa und wie digital kann es werden?". Also ich glaube, das sind Themen, die auch in dem heutigen Podcast eine Rolle spielen werden. Aber jetzt haben Sie ja Deloitte Research schon so ein bisschen angeschnitten. Vielleicht noch einige weitere Informationen dazu. Deloitte ist wahrscheinlich den meisten bekannt als Wirtschaftsprüfung, bietet natürlich noch viele, viele andere Services an. Und Deloitte Research ist mit welchem Ziel unterwegs? Also ist das, ja, kann ich man sich das vorstellen, als so eine Mischung von Content Marketing und interne Studien, aber auch kundenseitig Unterstützung bei verschiedenen Studien. Was sind so die Aufgaben eigentlich von Ihnen und Ihrem Team?
Ja, also die Leute, wir sind natürlich eine Wirtschaftsprüfung, sind aber auch noch in einigen anderen Bereichen aktiv, also auch sehr, sehr intensiv im Consulting. Wir machen auch Beratung im Bereich Risk Advisory, Steuern und auch Financial Advisory. Und unsere Aufgabe dabei ist eigentlich, es ist tatsächlich auch so ein bisschen wie ein interner Think Tank, der sich anguckt, was passiert eigentlich in der Welt, was unsere Kunden interessieren muss. Wie verändern sich gewisse Sachen und wie wirken die dann auf unsere Kunden? Ich meine, Brexit ist hier ein gutes Beispiel. Der Brexit ist für jeden überraschend gekommen. Es haben tatsächlich ja sehr wenig Leute damit gerechnet. Und dann schauen wir uns an, ja, was sind denn jetzt die Implikationen für die deutsche Wirtschaft, aber was sind auch die Implikationen auf sektoraler Ebene? Was sind eigentlich die Themen, mit denen sich Unternehmen jetzt auseinandersetzen müssen? Und was sind die Fragen, die sich hierbei stellen? Wir arbeiten damit auch mit vielen externen Partnern zusammen. Also im Bereich Brexit haben wir auch einige Studien zum Beispiel mit dem BDI, dem Bundesverband der deutschen Industrie, gemacht, aber auch mit Unis. Und was wir machen, mündet dann oft in Studien. Das sind jetzt nicht interne Studien, sondern meistens veröffentlichte externe Studien. Wir haben also für unsere Schwerpunktbereiche Studienreihen, wo wir diese Themen, die wir als wichtig erachten und die auch für die Leute natürlich strategisch wichtig sind, nachhaltig und regelmäßig behandeln. Immer mit dem Anspruch, dass wir auch sagen, wir wollen zu diesen Themen was Neues sagen, sei es über Umfragen, sei es über neue Modelle oder sei es über neue Argumente. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so eine Art Trendtrüffelschwein, um zu gucken, was ist eigentlich interessant und welche Trends werden wichtig oder sind jetzt im Moment wichtig.
Also über eine dieser Studienreihen bin ich auch auf Sie gestoßen tatsächlich. Das ist die Studienreihe mit dem Titel Datenland Deutschland.
Genau, die machen wir seit ungefähr, ja, so 4, 5 Jahren. Und damals war die Idee zu gucken, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für Unternehmen auf der einen Seite natürlich, aber auch für den Standort Deutschland. Das heißt, wir haben uns da sehr verschiedene Sachen angeguckt. Wir haben uns angeguckt, wie bereit sind Konsumenten beispielsweise im Bereich Auto, Connected Vehicle oder Connected Autos zu akzeptieren. Was wünschen sie sich? Was erwarten sie überhaupt? Um da tatsächlich eine neue Perspektive auf das Thema zu werfen. Das war jetzt ist es wahrscheinlich Mainstream. Vor 4, 5 Jahren war es noch relativ neu. Wir haben uns aber auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was bedeutet jetzt tatsächlich die digitale Ökonomie für den Standort Deutschland. Wir sind ja sehr ingenieurgetrieben mit starker Spezialisierung auf Auto- und Maschinenbau, womit wir ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr gut gefahren sind. Frage ist natürlich, wenn wir jetzt in eine stärker digitale Ökonomie kommen, wie kann man eigentlich reagieren und wie schaut eigentlich die Ausgangsposition Deutschlands in dem Bereich aus? Das heißt, wir haben uns angeguckt, wie steht jetzt Deutschland im Vergleich zu den anderen Industrieländern da, haben da einen Index zu entwickelt, um zu gucken, wie digital sind wir, wo gibt es Stärken, wo gibt es Schwächen? Und haben uns aber auch angeguckt, wo sind denn jetzt so die deutschen führenden Tech-Hubs? Also vereinfacht gesagt, wo ist denn nur das deutsche Silicon Valley? Weil wir sehr stark gesehen haben, dass diese digitale Ökonomie sich wahnsinnig stark konzentriert an einigen Standorten. Silicon Valley ist dann nur das bekannteste Beispiel, gibt viele andere, Tel Aviv, London in letzter Zeit, natürlich auch Toronto. Und das ist ja, allein das ist ja eine sehr interessante Entwicklung, weil als die Digitalisierung wirklich Fahrt aufgenommen hat, hatte man eigentlich gedacht, Standorte werden jetzt völlig unwichtig, weil man kann ja seine Arbeit theoretisch von überall her machen. Wir könnten dieses Interview jetzt auch machen, indem wir beide am Strand in verschiedenen Ländern sitzen, zumindest wenn es Corona nicht gäbe. Und diese Erwartung, dass der Standort unwichtiger wird, die hat sich ja überhaupt nicht bewahrheitet, weil die digitale Ökonomie sich eigentlich immer mehr konzentriert hat an wirklich den global bestimmenden Standorten dann. Und das sind so Themen, die wir uns dann angucken, immer mit der Perspektive dann, was ist jetzt hier die Implikation für die deutsche Wirtschaft und was muss eigentlich am Standort Deutschland passieren, um in diesem Wettbewerb auch mithalten zu können.
Jetzt haben Sie Silicon Valley und Tel Aviv erwähnt. Wie sieht es denn wirklich jetzt hierzulande aus? Wo sind hier die digitalen Hotspots?
Ja, da gibt es mehrere. Es gibt ja so bei, es läuft ja sehr oft unter dem Begriff Tech Hubs, also die Standorte, an denen jetzt tatsächlich Innovation stattfindet, wo Neues entwickelt wird. Und wir haben eigentlich auch in den USA den Trend gesehen. Jeder hat natürlich Silicon Valley im Kopf. Aber auch in den USA gibt es eine gewisse Spezialisierung. Das Silicon Valley ist natürlich ungeschlagen in allen Technologien, die mit dem Konsumenten zu tun haben. Social Media, Suchmaschinen, alles, was dazugehört. Wir sehen aber auch in Amerika, dass so dieser Business-to-Business-Bereich, also wo es um Anwendungen für Unternehmen geht, der ja auch einigermaßen unterschiedliche Ausrichtung hat, dass da zum Beispiel Boston sehr, sehr stark ist und dass sich aber auch so kleinere Tech-Hubs entwickeln, die sich immer weiter spezialisieren. Also Austin hat es ja in relativ kurzer Zeit geschafft, doch sehr prominent zu werden, ebenso Denver. Und wir sehen in Deutschland, es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also wir haben eigentlich so die großen zwei. Das ist München und Berlin, wo sich die digitale Wirtschaft sehr stark ballt. Wir sehen auch, dass München noch einen sehr großen Vorsprung vor Berlin hat. Also wir haben so einen Index gebaut mit 15 Dimensionen. Da ging es um die MINT-Beschäftigung, Spezialisierung auf IKT und vieles andere. Und da haben wir gesehen, München ist in 11 dieser 15 Dimensionen auf Platz 1. Danach kommt Berlin, die auch in Sachen IT-Beschäftigung eine große Dynamik haben und aber auch bei MINT-Studenten sehr weit vorne sind. Aber das sind so die beiden, da spielt sich sicher das meiste in dem Bereich ab. Wir sehen aber auch, dass es so kleinere Tech-Hubs gibt. Wir haben die Hidden Champions genannt, die oft sich um eine Uni bilden und wo sich dann um die Uni herum ein Ökosystem bildet, was dann auch sehr, sehr erfolgreich sein kann. Also wir haben Darmstadt war auf Platz 3 in der Studie. Wir hatten aber auch in den Top 10 noch so weitere Standorte wie Erlangen, wie Karlsruhe, Regensburg hat sich gut geschlagen. Das heißt, wir sehen so eine Art Ausdifferenzierung. Und natürlich, wenn es neue Technologien gibt, werden die Karten natürlich neu gemischt. Das heißt, es ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Und es gibt durchaus auch Chancen für kleinere Standorte in der digitalen Ökonomie.
Okay, da gibt es also einige Überraschungen. Also Erlangen zum Beispiel hätte ich es gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber Sie sagen, es hängt mit den Unis zusammen, aber wahrscheinlich auch mit den umliegenden Industrien. Also ich selber sitze hier in Münster und da gibt es sehr viele Familienunternehmen, Traditionsunternehmen, KMUs und um diese herum scheint es die einen oder anderen Kooperationen zu geben mit Startups. Sehen Sie auch das als ein förderndes Mittel?
Ja, definitiv. Also ich glaube, man braucht einfach so mehrere Mosaiksteinchen, damit man erfolgreich in dem Bereich sein kann. Wir reden ja in der Volkswirtschaft tatsächlich seit ein paar hundert Jahren inzwischen schon so von diesem Begriff der Cluster, dass sich bestimmte Industrien sehr gerne an bestimmten Standorten zusammenfinden. Einfach deswegen, weil Ideen dann fließen können, weil Leute auf neue Ideen kommen, weil neue Sachen implementiert werden können, weil man einfach Gleichgesinnte findet, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und das sehen wir, dass das in der digitalen Ökonomie nochmal wichtiger geworden ist. Deswegen ist ja auch das Silicon Valley so erfolgreich, weil es wahnsinnig viele Leute aus der ganzen Welt anzieht. Und das ist eigentlich überraschend, weil wenn man sich das so rein ökonomisch anschaut, dann würde man eigentlich nicht unbedingt in Silicon Valley wollen. Schließlich gibt es die höchsten Mietpreise, eine Firma hat die höchsten Kosten und die Gehälter sind auch noch am höchsten. Das heißt, das wäre so auf den ersten Blick nicht der attraktivste Standort, aber dadurch, dass da so viel Innovation geschieht, dass sich dann auch in Produktivität umsetzt, werden diese Standorte eigentlich immer wichtiger. Und diese Mosaiksteinchen sind sicher zu sagen, man hat eine sehr gute Uni. Das ist mal so eine Grundvoraussetzung, reicht aber noch nicht. In der idealen Welt hat man dafür auch Unternehmen, mit denen man eng kooperieren kann. Es geht um die Startups, die sich natürlich dann als Träger dieser neuen Ideen etablieren können. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, eine Stadt muss dann sehr, sehr attraktiv sein, damit man auch Talente von außen anziehen kann. Auch das eine Lehre aus dem Silicon Valley. Die absolut meisten Fachkräfte und IT-Spezialisten, die da arbeiten, sind ja keine Amerikaner. Aber es ist so attraktiv, dass es so viele Leute anzieht, sodass man auch die Talente und die Skills hat, die man für Innovation braucht. Und wenn diese vier Sachen zusammenkommen, dann hat man schon ziemlich gute Voraussetzungen, dass man erfolgreicher Tech-Hub werden kann. Mhm.
Also ich würde gerne dann mal weiterdenken in Richtung Investitionen. Also auch VCs müssen ja greifbar sein und die sind eher erreichbar in Berlin wahrscheinlich als in Erlangen oder Regensburg. Wie schätzen Sie denn so generell die Investitionsbereitschaft deutscher Unternehmen ein? Vielleicht auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Welche Veränderungen sehen Sie da?
Ja, im Moment ist es natürlich für Investitionen von Unternehmen generell schwierig, egal welche Investitionen wir uns angucken, weil wir natürlich eine Krise haben, die so noch nie da war. Also es ist auch eine Rezession, wie wir sie in der Wirtschaftsgeschichte noch nie gesehen haben. Einfach deswegen, weil wir noch nie davor einen großen Teil der Wirtschaft lahmgelegt haben. Das gab's einfach noch nicht. Und das hat natürlich ökonomisch jede Menge Konsequenzen. Wir lesen die alle in den Zeitungen. Wir hatten ersten Angebotsschock, weil die Lieferketten unterbrochen waren. Dann hat natürlich ist die Nachfrage nach unten gegangen, weil die Leute ihr Geld zusammenhalten und weil sie natürlich auch nicht konsumieren konnten. Das führt dann zu sehr, sehr unangenehmen Folgeerscheinungen. Der Welthandel bricht ein, die Arbeitslosigkeit steigt. Und in so einer Situation ist natürlich die natürliche Reaktion von Firmen erstmal die Investitionen, sagen wir mal, zumindest zu überprüfen oder wenn möglich zu verschieben. Ich meine, das sehen wir in jeder Rezession und das werden wir in der Rezession auch nochmal sehr, sehr ausgeprägt sehen. Mhm. Ist auch ja ähnlich, dass während des Lockdowns kaum Autos verkauft wurden, weil die Leute natürlich gesagt haben, so eine große Ausgabe mache ich im Moment nicht, ich warte mal eher ab. Und bei Firmen ist es natürlich ein ähnliches Verhalten. Wie sich das entwickelt, hängt jetzt sehr stark davon ab, wie sich die Konjunktur weiterentwickelt. Ich glaube, dass wir das Schlimmste in Sachen Konjunktur hinter uns haben und dass wir sind ja seit ein, zwei Wochen im zweiten Halbjahr, dass wir jetzt im zweiten Halbjahr eine positive Gegenbewegung sehen werden, konjunkturell, so dass wir eigentlich davon ausgehen können, dass wir einen Einbruch jetzt im ersten Halbjahr haben werden und jetzt eine langsame Erholung im zweiten Halbjahr, was die Investitionen angeht. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, hier auch zu gucken. Und das wird sicher auch eine der Lehren der Krise sein. Die Investitionen werden unterschiedlich betroffen sein. Wir sehen ja, der klassische Investitionsbegriff heißt ja Maschinen, Gebäude und Anlagen. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich zurückgehen. Wenn wir jetzt aber tatsächlich über digitale Investitionen reden, dann haben wir jetzt hier so einen gewissen Sonderfall, weil wir haben ja alle in der Krise gesehen, dass es keine wirkliche Alternative zur Digitalisierung von Unternehmen und der Gesellschaft gibt und dass man nicht zukunftsfähig sein wird, wenn man in dem Bereich zurückfällt. Deshalb, ich würde hier eigentlich erwarten, dass die digitalen Investitionen deutlich weniger betroffen sind wie die sonstigen Investitionen, die man vielleicht auch mal noch ein paar Monate verschieben kann.
Okay, wenn man sich mal die Aktienkurse anschaut, gerade der Tech-Firmen, dann sieht man gar keine Krise mehr eigentlich, im Gegenteil, da sieht es nach All-Time-High aus. Und würden Sie auch sagen, dass die Innovationsbereitschaft, Themen Digitalisierung, auch da ist bei deutschen Unternehmen, dass die Opportunitäten auch gesehen werden und genutzt werden wollen?
Also ich glaube, die Bereitschaft ist sicher da. Ich meine, das haben natürlich alle Unternehmen auch auf dem Radar, dass man, ich meine, es gibt natürlich viele Unternehmen, die sich davor schon sehr weitreichend digitalisiert haben. Das ist jetzt, wir reden ja nicht davon, dass das deutsche Unternehmen jetzt erst anfängt, sich zu digitalisieren. Aber wir sehen schon eine gewisse Spreizung, sowohl in Deutschland wie auch so in den gesamten Industrieländern. Wir sehen, dass es so eine relativ kleine Gruppe von Unternehmen gibt, die sehr weitgehend die Digitalisierung angenommen hat und da sehr, sehr intensiv investiert hat. Und das Interessante dabei ist, bei den Unternehmen geht es dann nicht nur darum, dass sie nur in Technologie investieren, sondern ebenso wichtig ist, dass man auch in Personal investiert, also in die Weiterbildung, dass man Leute hat, die mit dem System umgehen können, dass man aber auch die Organisation sich anguckt und schaut, wie kann man hier eigentlich das so eine ideale Kombination finden. Und das sind eigentlich so ein bisschen die digitalen Champions, könnte man sagen. Und dann gibt es aber noch relativ viele Unternehmen, die da noch weit dahinter sind. Und das ist, glaube ich, die Spreizung, die so ein bisschen gefährlich ist, jetzt gesamtwirtschaftlich gesehen, weil das dann dazu führt, dass im Aggregat die Produktivität relativ niedrig war die letzten Jahre, beziehungsweise das Produktivitätswachstum. Und ich glaube, es wird sehr stark darum gehen, in den nächsten Jahren tatsächlich diese Lücke zu schließen und den Unternehmen, die vielleicht jetzt noch nicht so weit sind, da auch eine gewisse Hilfestellung zu geben und, sagen wir mal, den Prozess anzustoßen.
Mhm. Wie denken Sie dabei über Startups, auch über das Kaufen, Merger, Acquisitions-Thema? Viele Startups werden wahrscheinlich jetzt günstig zu haben sein. Ist das ein Thema, das viele Unternehmen auf dem Schirm haben sollten, verstärkt jetzt in der Krise, auch nicht nur wegen Technologie, sondern Sie haben ja gesagt Menschen, Stichwort Acquihire, dass man darüber jetzt eine riesige Möglichkeit hat aktuell?
Ja, es ist sicher eine Option, sich über Startups dann zu verstärken, tatsächlich dann auch Talent und, sagen wir mal, die notwendigen Skills ins Unternehmen zu holen. Es hängt sehr stark von der Situation des einzelnen Unternehmens ab. Wenn es jetzt vor der Krise keinen Sinn gemacht hätte, das Startup zu kaufen, dann ist die Frage, ob es nach der Krise viel mehr Sinn macht. Ich glaube, da muss jedes Unternehmen gucken, ob es eher über M&A wächst und tatsächlich auch in der Lage ist, dann diese Startups in die Unternehmenskultur zu integrieren. Da gibt es ja auch ab und zu ein paar Spannungen zwischen unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Ob man vielleicht dann stärker mit Startups kooperiert, dass man sagt, wir bauen jetzt tatsächlich sehr systematisch ein Ökosystem auf, in das wir auch Startups mit hineinnehmen und versuchen, mit den Startups zusammen zu arbeiten. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten und die hängen wirklich sehr stark von der Industrie ab und von der Unternehmenskultur, wie viel Sinn das dann im Einzelnen macht.
Also nach meinem Verständnis, unter den Kunden sind ja in erster Linie Corporates oder größere Unternehmen bei Deloitte. Können Sie da etwas erkennen in diese Richtung oder ist das noch einfach zu früh zu sagen?
Ich glaube, das ist ehrlich gesagt jetzt, wenn wir so vor dem Hintergrund der Krise diskutieren, tatsächlich noch ein bisschen früh. Einfach deswegen, weil wir sind jetzt zwei, drei Monate nach dem absoluten Höhepunkt der Krise momentan, wissen auch noch nicht, ob sie schon jetzt wirklich vorüber ist. Ich meine, in Deutschland sieht es ganz gut aus, in anderen Teilen der Welt wiederum weniger. Das heißt, Unternehmen sind natürlich jetzt, waren natürlich eher jetzt im Krisenmanagement-Modus, sicher jetzt mal bis Mai, Juni. Wir sehen aber schon, dass jetzt langsam wieder die mittelfristig und langfristigen strategischen Themen wieder nach oben kommen. Und da ist es sicher ein Teil davon, zu gucken, wie können wir uns verstärken, was haben wir vielleicht auch in der Krise gelernt, wie wir uns in der digitalen Ökonomie aufstellen können oder was fehlt uns vielleicht noch. Und das sind dann Unternehmen, die in diese Richtung gehen können.
Okay. Sie haben gesagt, ökonomisch sind wir wahrscheinlich über den Berg oder das Schlimmste überstanden. Aufwind ist da. Da hatten Sie auch vor kurzem veröffentlicht eine Studie mit dem Titel Covid-19 Briefing, Rezession und Aufschwung aus der Sektorperspektive. Da hatten Sie unter anderem einen Economic News Index benutzt. Vielleicht ganz kurz methodisch, was steckt dahinter?
Ja, also wenn Sie normalerweise so ökonomische Frühindikatoren angucken, also Indikatoren, die Ihnen sagen, wie sich jetzt die Wirtschaft in den nächsten Monaten entwickelt, dann beruhen die eigentlich fast immer auf Befragungen. Also der IFO-Index ist eine Befragung von Unternehmen, der Einkaufsmanager-Index ist eine Befragung von Einkaufsmanagern, weil man denkt, die wissen besonders gut darüber Bescheid, wie sich die Sache entwickeln wird. Mhm. Und es war natürlich jetzt im Höhepunkt der Krise war das natürlich schwierig, sich auf Befragungen zu verlassen. Einmal, weil es eine Weile dauert, bis man Leute befragt hat, bis man es ausgewertet hat und bis man es dann publiziert hat. Und die Lage kann sich natürlich in so einer großen Krise sehr schnell ändern. Deswegen war die Idee, einen Indikator neu zu kreieren, der grundsätzlich aktueller ist und den wir auch dann tagesaktuell abrufen können. Und dieser Economic News Index beruht eigentlich auf einer Textanalyse der Wirtschaftsnachrichten. Das heißt, wir schauen uns die deutsche Wirtschaftspresse an, alle Zeitungen und Meldungen, schauen in der Schlagzeile und der Unterschlagzeile, welche Art von Begriffen tauchen da auf. Die Begriffe haben wir natürlich vordefiniert. Und diese Begriffe sollen jetzt darauf hinweisen, ob wir eher in einen Aufschwung gehen oder eher in einen Abschwung gehen. Und dann bilden wir daraus zwei Indizes und schauen, wie sich die dann entwickeln, also quasi ein Aufschwungindex und ein Abschwungindex. Und konnten dann tatsächlich sehr schön und sehr, sehr zeitnah sehen, wann eigentlich so der Tiefpunkt erreicht war. Und sehen jetzt dann eine sehr, sehr deutliche Gegenbewegung. Wir sind noch nicht beim langjährigen Durchschnitt des Index, also das haben wir dann zurückgerechnet, aber wir sind auch tatsächlich nicht mehr weit vom langjährigen Durchschnitt entfernt. Und das wird dann auch durch die anderen Indizes inzwischen bestätigt, so dass wir uns langsam wieder ökonomisch in, sagen wir mal, in Richtung Normalisierung bewegen.
Okay, also das war jetzt 3 Wochen alt, aber Sie können das ja tagesaktuell abrufen, wahrscheinlich diesen Index automatisiert, und können da einen ganz klaren Trend sehen.
Genau, wir sehen also, da sieht man auch sehr schön auch teilweise ein paar Rückschläge. Wenn es einen regionalen Lockdown gibt, dann sieht man das sofort dann schlägt der Index sofort aus, weil er das natürlich als einen Indikator nimmt, dass der Aufschwung vielleicht gestoppt ist oder dass es tatsächlich jetzt einfach wieder negative Nachrichten gibt.
Was ich ganz schön fand, auch die Aufteilung in die Industrien, dass da natürlich die Pharmaindustrie profitiert hat sogar im Vergleich zum Vorjahr, kann man da sehr schön sehen. Und natürlich das Gastgewerbe wurde besonders hart getroffen, Automobilindustrie genauso. Also so kann man sich mal anschauen, welche Industrien eigentlich wie hart getroffen worden sind, ne?
Ja, das ist sicher das Besondere jetzt an der Rezession, dass es sehr industriespezifisch ist, weil natürlich noch manche Industrien, vor allem im Dienstleistungsbereich, nach wie vor nicht so funktionieren können, wie sie es vor der Krise getan haben, weil sie nach wie vor die Abstandsbeschränkungen haben, die natürlich im Gastgewerbe und in der Hotelindustrie einen Rieseneffekt haben. In einer völlig durchautomatisierten Fabrik haben die dann eher wenig Effekt. Das heißt, auch der Aufschwung, der jetzt dann einsetzt, der wird wahrscheinlich sehr sektorspezifisch verlaufen. Also wir werden einige Industrien haben, die wahrscheinlich sich sehr steil nach oben entwickeln. Wir werden andere Industrien sehen, die nach wie vor Probleme haben. Und das ist auch etwas, was jetzt natürlich durch diese neue Situation und durch die Beschränkungen der Wirtschaft neu ist und was wir so bisher noch nie in Rezessionen und in Aufschwüngen gesehen haben. Das heißt, bei der Rezession muss man sicher ein sehr, sehr genaues Auge auf die Sektoren und die Industrien haben.
Warum schneidet das Baugewerbe so gut ab? Können Sie da vielleicht was zu sagen?
Ja, das Baugewerbe ist jetzt nicht so tatsächlich vom Lockdown betroffen gewesen. Ich meine, es wurde ja teilweise tatsächlich sogar weitergebaut. Man hat natürlich auch auf dem Bau weniger Probleme mit den Abstandsregeln. Die lassen sich ganz gut einhalten. Und Sie haben im Baugewerbe natürlich so viele Projekte, die jetzt einfach am Laufen sind. Und der vor allem der Wohnimmobilienmarkt, der ist ja natürlich die letzten Jahre extrem gut gelaufen und die Nachfrage war hoch, ist hoch und bleibt wahrscheinlich auch noch hoch. Mhm. Das heißt, da wird eigentlich munter weitergebaut. Und die sind dann auch nicht so konjunkturabhängig wie Reise und Unterhaltung zum Beispiel, wo man schnell sagen kann, gut, dann fahre ich jetzt halt nicht in Urlaub. Ja. Das würde man nicht sagen, wenn man gerade ein Haus baut. Also das macht man dann schon fertig.
Okay, das macht natürlich vollkommen Sinn. Und ja, vor allem draußen Arbeit ist damit verbunden und da ist auch das aus der Hinsicht nicht sonderlich stark betroffen. Also da spielen dann viele Faktoren hier eine Rolle. Okay, das ist sehr schön, werde ich auch verlinken in den Shownotes. Jetzt würde ich gerne noch weiter verstehen wollen, was wir eigentlich tun können, Deutschland und Europa generell, um da weiterzukommen in der digitalen Ökonomie.
Ja, das ist wahrscheinlich mit die wichtigste Frage für die nächsten Jahre. Ich meine, wir haben jetzt so in der digitalen Ökonomie gesehen, dass Deutschland und Europa so ein bisschen die letzten beiden Digitalisierungswellen, ich möchte jetzt nicht sagen, verpasst hat, aber da war einfach vor allem Amerika besser aufgestellt und dominiert jetzt so in dem Sektor. Und ich meine, die erste Welle war im Endeffekt Computerproduktion. Da gab es schon wenig deutsche und europäische Unternehmen, die da vorne mitgespielt haben. Die zweite Welle war Software, Suchmaschinen, Social Media. Auch da haben wir jetzt keine Riesenrolle gespielt als Deutschland und Europa. Das ist natürlich ein Problem, wenn man in diesen Zukunftssektoren nicht ausreichend vertreten ist. Und ich glaube, es wird für die Zukunft jetzt darauf ankommen, wie stellen wir uns denn in den neuen digitalen Technologien auf? Weil ich glaube, was wir schon sehen, es bringt jetzt relativ wenig, das Rad das zweite Mal erfinden zu wollen und zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt einen europäischen Suchmaschinenanbieter oder eine europäische Social-Media-Plattform, weil die Märkte sind mehr oder weniger verteilt. Also da wird es sehr schwierig, sagen wir mal, bestehende Unternehmen zu verdrängen. Das heißt, ich glaube, wir sollten uns schon sehr intensiv darauf konzentrieren, zu gucken, wie können wir in den neuen Technologien vorne dabei sein. Und die neuen Technologien haben für Europa eine angenehme Besonderheit. Es geht nicht mehr nur um die reine digitale Technologie, sondern es geht ja sehr, sehr oft um die Verbindung von Bits und Atomen. Also es geht eigentlich darum, die physische und die digitale Welt in irgendeiner Form zu kombinieren. Das sieht man ja bei Robotics. Das ist natürlich das Paradebeispiel. Man hat Maschinen, die quasi mit Software gemerged werden. Man sieht es aber auch beim Internet of Things. Dann gibt es natürlich autonomes Fahren, ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine neue Welle, die so diesen europäischen und deutschen Stärken entgegenkommt, weil es geht ja auch viel um Engineering, auch um traditionelles Engineering. Und ich glaube, der Fokus müsste jetzt wirklich darauf sein, dass man versucht, sich jetzt wirklich schon in diesen Technologien aufzustellen, um da dann jetzt wirklich in den nächsten Jahren vorne dabei zu sein in den Zukunftstechnologien. Und da, was wir da brauchen, sind natürlich in erster Linie Investitionen in diesen Bereichen. Aktuell sehen wir, dass Europa vor allem im Bereich R&D-Investitionen vor allem noch in der Autoindustrie weit vorne ist. In den anderen Industrien, vor allem im IT-Sektor, gar nicht. Also da ist Amerika schon sehr weit enteilt. Und ich glaube, wir müssen dann gucken, dass wir diese beiden Sachen zusammenbringen, die traditionellen industriellen Stärken mit den neuen digitalen Technologien. Es gibt da so ein paar ganz ermutigende Zeichen, wie ich finde, wenn wir uns jetzt das Konjunkturpaket angucken, was jetzt da verabschiedet wurde, die 130 Milliarden. Da sind ja immerhin jetzt 50 Milliarden für neue Technologien vorgesehen. Jetzt könnte man sagen, das ist eher ein strukturelles Thema und hat eigentlich mit Konjunktur nicht so viel zu tun. Das ist auch durchaus richtig, dass das wahrscheinlich nicht so konjunkturwirksam sein wird. Aber es ist natürlich wichtig, um da wirklich die Technologien zu fördern. Und wir haben auch auf der europäischen Ebene eine ähnliche Diskussion bei den europäischen Rettungspaketen, ob man die jetzt rein konjunkturell ausrichten sollte oder wirklich auch versuchen sollte, den Strukturwandel zu fördern. Und da hoffe ich auch, dass da auf europäischer Ebene Geld in die Förderung dieser neuen Technologien fließen kann, weil das wird nach der unmittelbaren Krise sicher sehr, sehr wichtig werden.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, neue digitale Technologien und da vor allem die Verschmelzung von Bits, Bytes und Atomen. Was sehen Sie da noch? Ist das künstliche Intelligenz vielleicht als eines der ganz großen Themen?
Ja, das wird sicher wichtig als Querschnittstechnologie. Das wird natürlich überall mit reinspielen. Und auch da ist das Feld noch nicht verteilt. Auch das ist ja, ich meine, jetzt kann man drüber streiten, ob das jetzt eine neue Technologie ist, weil man ist ja zumindest seit ein paar Jahrzehnten dabei, aber hat natürlich jetzt nochmal einen sehr ordentlichen Schub gekriegt. Mhm. Und auch das wäre eine Technologie, die natürlich in Robotics reinspielt und ins autonome Fahren. Und das wäre sicher auch etwas, wo Europa sich gut positionieren sollte, um auch wirklich in so einer zentralen Technologie vorne mitspielen zu können, die dann sehr viele Anwendungsfelder haben wird.
Ist das nicht aber auch eine sehr westliche Sicht? Schauen Sie sich da auch China an, weil gerade so Suchmaschinen oder Social Media, wenn man sich das so vorstellt, vor einigen Jahren schien das alles so verteilt zu sein und jetzt kommt da ein zum Beispiel TikTok daher und macht sich da einiges streitig in Sachen ja Social Attention. Also Instagram ist da sicherlich nicht so happy, dass da jetzt vor allem die Jugend und vermehrt auch immer mehr Ältere in der Corona-Zeit auf TikTok aktiv werden. Und ich habe so den Eindruck, dass man da nicht unterschätzen darf, auch vielleicht Verbindung Bits, Bytes und Atom. Da könnte China ja genauso noch auf Aufholjagd gehen oder nochmal Deutschland und Europa einiges wegnehmen. Wie stark sehen Sie das als Gefahr?
Ja, ich glaube, China ist natürlich, er hat sich jetzt in relativ kurzer Zeit, sagen wir mal in den letzten 10, 20 Jahren, da schon zu einer technologisch führenden Wirtschaft entwickelt. Das wird ja auch sehr systematisch vorangetrieben, diese neuen Technologien in China. Ich glaube, China hat natürlich einen Vorteil, und der eine Vorteil ist dieser riesige chinesische Markt. Also wenn Sie was Digitales in China entwickeln, dann brauchen Sie nicht unbedingt die Welt außerhalb von Chinas. Mhm. Da reicht es natürlich völlig, wenn man über 1 Milliarde potenzielle Kunden hat. Und wir sehen, ich meine, es gibt bisher noch nicht so viele chinesische Entwicklungen, die jetzt außerhalb Chinas richtig erfolgreich waren, weil die natürlich dann auch immer auf China zugeschnitten sind. Mhm. Von daher denke ich, dass das sicher etwas ist, was man beobachten muss. Es wird sicher einen Wettlauf geben. China ist ja auch mit der industriellen Strategie sehr, sagen wir mal, sehr intensiv dabei, in verschiedenen definierten Technologiefeldern nach vorne zu kommen. Und es sind natürlich auch die Technologiefelder, in denen Deutschland und Europa nach vorne kommen muss. Da ist ja künstliche Intelligenz dabei, auch da ist Robotics dabei. Das heißt, das wird sicher einer der Hauptwettbewerber in diesem Feld werden.
Ja, also auch immer mal wieder unterschätzt, glaube ich, wenn man sagt, da ist gar nicht der Anspruch da, global aktiv zu werden, so ein TikTok eben genannt, oder auch ein Alibaba ist ja mittlerweile wirklich auch hierzulande sehr erfolgreich, und viele andere Apps auch. Also das wahrscheinlich ist wirklich etwas, was man noch stärker beobachten muss, neben Silicon Valley oder USA generell, ne?
Ja, ich glaube, da ist manchmal auch so ein gewisses Missverständnis in der westlichen Welt. Auch in China ist das alles, diese neue Technologieentwicklung, wird jetzt nicht alleine vom Staat betrieben. Also wir sehen, wenn man sich so die R&D-Investments anguckt, da haben chinesische Firmen inzwischen einen sehr großen Anteil, auch im weltweiten Vergleich. Das heißt, auch da entstehen natürlich Konkurrenten, die aus sich selbst heraus Dinge entwickeln. Natürlich immer unter staatlicher Orchestrierung. Aber das ist sicher eines der großen Dinge, die sich jetzt in den letzten 10 Jahren gewandelt haben, dass wirklich die chinesischen Unternehmen sehr intensiv in Forschung und Entwicklung investieren und da auch sehr viel bei rausgekommen ist. Das heißt jetzt nicht, dass sie schon auf demselben Level sind wie USA und Europa, aber die Kurve zeigt ziemlich steil nach oben.
Mhm. Und neben R&D-Spend kann man vielleicht noch Richtung Kooperation was machen. Wir hatten hier zum Beispiel den Wolfgang Feist zu Gast, und der hatte angeführt, man könnte auch vermehrt darüber nachdenken, als auch Mittelständler sich mit anderen Mittelständlern, auch Konkurrenzunternehmen, zusammenzutun, um ja gegen einen gemeinsamen Feind vielleicht, wenn es ein Big-Tech-Firma ist, anzutreten. Ist das noch eine Option, vielleicht auch in Deutschland vermehrt darüber nachzudenken, über diese Vermischung von Kooperation und Konkurrenz?
Ja, das sagen wir so, das ist sicher so eine natürliche Reaktion, wenn man sieht, da gibt es eine starke Konkurrenz aus China, die haben einen riesigen Markt, die haben natürlich demzufolge auch große Firmen, dass man sich denkt, wir sollten eigentlich tatsächlich auch selber größer werden, um da mithalten zu können. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter der EU-Strategie der europäischen Champions, dass man sagt, wir brauchen große Firmen, die auf der Weltbühne eine Rolle spielen können. Muss man allerdings auch sehen, das hat historisch eher selten geklappt, wenn die Politik versucht hat, bestimmte Einzelunternehmen zu fördern, weil man natürlich nie weiß, auf welches Pferd man denn nur setzen soll. Mhm. Was dann noch dazu kommt, man schaltet damit den Wettbewerb weitgehend aus, und man kriegt dann oft nicht die besten Unternehmen vielleicht nach vorne. Und vielleicht gibt es irgendwo ein Startup, was das Potenzial hat, richtig, richtig groß zu werden, was dabei übersehen wird. Und ich glaube, auch da ist so ein bisschen die Geschichte des Silicon Valley interessant, weil da sind es ja genau die neuen Firmen, die groß geworden sind. Es waren nicht die Firmen aus den 70er, 80er Jahren, die dann nochmal speziell gefördert wurden, damit sie noch größer werden und die dann erfolgreich wurden. Es war ja genau das Gegenteil. Man hat neue Firmen gefördert, also man hat die nicht mal gefördert, man hat ihnen die Bedingungen gegeben und die Technologie, die sie gebraucht haben, aber die haben sich dann im Wettbewerb durchgesetzt. Und ich glaube, das ist, denke ich, vielversprechender, als wenn wir nur versuchen, über Größe zu konkurrieren und dabei vielleicht innovative und ganz neue Ideen und Firmen übersehen.
Okay, wenn wir den Staat rauslassen und das sozusagen als, ja, als Anregung für Unternehmen gesehen wird, sollten die sich mehr umschauen nach Kooperationsmöglichkeiten?
Ich glaube, Kooperationsmöglichkeiten macht sicher Sinn. Ich würde sie nur nicht allein auf die Größe beziehen. Ich glaube, da sind wir eigentlich ein bisschen wieder beim Anfang des Gesprächs. Ich glaube, es geht ja um diese Ökosysteme. Also wo kriege ich Innovation her? Wo kriege ich Ideen her, um was Neues zu machen? Und die Frage ist dann natürlich, kriege ich die jetzt eher vom Konkurrenten, der vielleicht dasselbe macht wie ich. Ich meine, da klar kann man da trotzdem noch viel lernen. Aber vielleicht kriege ich die auch in ähnlichem Maße von einem neuen Startup. Vielleicht kriege ich sie vom Fraunhofer-Institut. Vielleicht kriege ich sie vom Uni-Lehrstuhl oder wo auch immer. Und ich glaube, das ist eben wieder dieses Thema, dass man Ökosysteme braucht. Und sich mit möglichst vielen vernetzt, um keine Trends zu verpassen und um neue Sachen vielleicht auch gemeinsam aufzulegen. Und das ist, glaube ich, für jedes Unternehmen ein wichtiges Thema.
Okay. Ich glaube, damit haben wir wirklich einen schönen Abschluss gefunden mit dieser proaktiven Teilnahme an Ökosystemen oder dem Aufbau von Ökosystemen als größten Tipp oder als größte Anregung. Vielen Dank, Herr Börsch. Das war sehr informativ.
Ja, vielen Dank. War mir ein Vergnügen.
Ja, wiederhören, wiedersehen. Tschüss.
Ciao.